Wie sieht das Leben auf dem Jakobsweg eigentlich aus? Woher bekommst du deinen Pilgerpass, deine Kredenzial? Und wozu brauchst du den überhaupt? Wie sieht's in den Herbergen aus? Wie sind denn die ausgestattet? Gehst du lieber alleine oder in einer Gruppe? Wie ist die Verpflegungslage vor Ort? All das sind Fragen, die wir schon geklärt haben. Im ersten Teil zum Podcast Das Leben auf dem Jakobsweg. Jetzt kommt hier der zweite Teil. Da geht's um die Sehenswürdigkeiten unterwegs. Sollte man die besichtigen oder gibt's die überhaupt? Wie viel Geld brauchst du eigentlich und wo bekommst du Nachschub? Und warum du dir für Santiago de Compostela, für das Ziel, Zeit lassen solltest. Das alles jetzt hier in diesem Podcast.
Pilgern auf dem Jakobsweg, dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott.
Hallo, ich bin Markus, Radiomoderator, Hörbuchautor und vor allem von ganzem Herzen bin ich eins, nämlich Pilger. Seit meiner ersten Pilgerreise 2012 hat es mich immer wieder auf den Jakobsweg gezogen. Ich war auf verschiedenen Caminos unterwegs und kann davon einfach nicht genug bekommen. Dieser Podcast soll dir helfen, wenn du demnächst mal pilgern möchtest und vielleicht noch ein paar Fragezeichen hast. Er ist aber auch gedacht für alle die, die schon einmal unterwegs waren und einfach die Erinnerung genießen wollen. Deswegen gibt es ja auch zwischendurch immer wieder Ausschnitte aus meinem Camino-Hörbuch von schnarchenden Pilgern und unglaublichen Begegnungen. Das habe ich sozusagen unterwegs beim Laufen des Jakobsweges aufgenommen. Und das kannst du dir auch anhören auf www.jakobsweg-hörbuch.de. Ich habe es dir alles auch nochmal verlinkt. So, weiter geht's mit dem zweiten Teil, das Leben auf dem Jakobsweg. Das Leben auf dem Camino, was ist dafür noch wichtig?
Die Kirchen am Wegesrand.
Mir haben da immer die kleinen Kapellen gefallen. Die gibt es sehr häufig auf dem Jakobsweg. Die sind meistens offen, man kann also auch direkt reingehen, man kann sich reinsetzen, man kann sich einen Stempel holen für seinen Pilgerpass, wenn man das möchte. Aber ansonsten fand ich diesen Ort oder diese Orte oft immer als ein Platz der Entspannung. Man kann mal durchatmen, es ist ein bisschen kühler als draußen, gerade im Sommer ist das sehr angenehm. Und man kann natürlich auch eine Kerze anzünden für jemanden zum Beispiel. Und oft habe ich es auch erlebt, dass es gerade in kleineren Ortschaften, ich wusste nicht mehr, wie der Name hier überhaupt heißt, ob das überhaupt ein Ort ist oder nur mal ein paar Häuser, wenn dann dort eine Kirche war, sehr, sehr häufig war das eine der schönsten, die ich auf dem Weg gesehen habe, gerade weil ich es dort nicht erwartet habe. Man macht die Tür auf und es ist sehr prunkvoll. Und da denkt man so, was hier in diesem Nest, sowas Schickes hätte man irgendwie gar nicht gedacht. Und manchmal passiert es auch, dass man die Tür aufmacht von einer Kirche oder von einer Kapelle und auf einmal ist man mittendrin. War ja mal ein Morgengebet, in das ich zufällig reingeraten bin, sozusagen hinter Villa Franca del Biazzo auf dem Camino Frances. Da bin ich auch einfach mal neugierig, wie ich war, einfach mal in diese eine Kapelle rein und mittendrin war gerade ein kleiner Gottesdienst und Nonnen saßen dort zusammen und haben gebetet. Das ist sehr beeindruckend und da muss man jetzt nicht sehr religiös sein für, sondern offen, einfach nur offen. Und danach startet sich dann so ein Weg auch schon ganz anders.
Die Sehenswürdigkeiten.
Ja, die gibt's natürlich auch auf dem Camino. Und wenn wir gerade bei Kirchen waren, logisch, dann gibt's da die großen Kathedralen. in Pamplona, in Burgos, aber auch in Porto, in Astorga, in Bilbao, in León. Also eigentlich überall, wo Städte sind, die ein bisschen größer sind, gibt es natürlich auch die Sehenswürdigkeiten. Die Frage ist nur, möchte man sich das anschauen? Ich habe mit Pilgern gesprochen, die zum Beispiel größere Städte, wie eben, wenn wir auf dem Camino Frances mal kurz bleiben, wie zum Beispiel Burgos oder León, von vornherein gemieden haben. Die sind dort sehr schnell wieder durch. Sie haben dort nicht mal übernachtet, weil sie gesagt haben, ich bin ja nicht auf einem Städtetrip. Mich interessiert eher das Drumherum, das Leben. Das Leben der Großstadt, das kenne ich von zu Hause. Die sind einfach durchgelaufen. Kann jeder machen, wie er möchte. Ich fand es auch mal schön, genau dort mal ein, zwei Tage Pause zu machen, mir die Zeit zu nehmen, auch mal einfach mal auszuschlafen, dann unterwegs zu sein, in der Stadt zu sein, wo auch das Leben ist, also was vielleicht 10, 15 Kilometer außerhalb der Städte schon nicht mehr so gegeben ist, um vielleicht einfach mal ein paar Besorgungen zu machen oder auch mal zu bummeln. Das kann man natürlich auch gut machen. Und ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die, sobald sie in einer fremden Stadt sind, erstmal den Reiseführer aufschlagen und sagen, na, was gibt's denn hier alles für Sehenswürdigkeiten, die man laut Reiseführer unbedingt gesehen haben muss. Ich fand das Leben auf den Straßen, das Leben der Menschen dort immer spannender als irgendwelche Bauwerke. Aber ich muss auch sagen, hier gerade in den Städten, von denen ich gerade gesprochen habe, gerade León, Burgos, Pamplona, das ist schon spannend, wenn man sich da auch mal ein bisschen eine Stunde Zeit nimmt und einfach mal durch die Kathedrale geht und liest, was hier alles so passiert ist. Ich fand das sehr spannend, aber ich bin mir sicher, es gibt genauso viele kleinere Sehenswürdigkeiten am Rande des Weges, die am Ende vielleicht sogar die größeren sind.
Das Cruz de Ferro und die Steine.
Ja, genau das meine ich. Das Cruz de Ferro zählt damit zu den Sehenswürdigkeiten, die man vielleicht erstmal so gar nicht auf der Agenda hat. Und das ist jetzt auch nicht klassisch ein touristischer Ort. Auch wenn da ab und zu mal ein Reisebus hält, auch wenn da Touristen hingebracht werden. Aber die Bedeutung des Ortes ist eine ernste, eine wichtige. Und gerade für den Pilger, der schon viele, viele, viele hundert Kilometer auf dem Buckel hat, ist das, glaube ich, ein ganz entscheidender Ort. Zumindest habe ich das bei meinen Wegen immer dort so empfunden und erlebt. Cruz de Ferro, da sind wir ca. 225 Kilometer vor Santiago de Compostela. Das ist so ein Ort, an dem man auch merkt, nur langsam geht es aufs Ende der Reise zu. Es ist der höchste Punkt auf dem Jakobsweg. An keiner Stelle ist man dem Himmel so nah wie dort. Du musst dir vorstellen, das ist ein Ort, Cruz de Ferro, das Eisenkreuz, so der Name. Und das Eisenkreuz steht oben auf einem Mast, der ca. 4 Meter hoch ist. Also sogar ein bisschen mehr. Und drumherum liegen Steine. Ganz viele Steine. Auch die sind Meter hoch. Und diese Steine haben die Pilger mitgebracht. Denn zu Beginn einer jeden Pilgerreise auf dem Camino nimmt man sich als Pilger einen Stein mit, der ja symbolisch steht für einen Menschen, den man verloren hat, der nicht mehr da ist, oder ein Problem, das man hat, über das man nicht so ohne weiteres hinwegsehen kann, das man vielleicht auch selber nicht so leicht verarbeiten kann. Also für irgendetwas, das einem Sorge bereitet. Und diesen Stein nimmt man von zu Hause mit. Man trägt ihn über den fast gesamten Jakobsweg und so kurz vor dem Ziel, vor Santiago, ist das der Ort, an dem man den Stein ablegt. Und man legt dann nicht bloß den Stein ab, sondern auch die Sorge, die lässt man auf dem Jakobsweg. Und das passiert gerade dort am Cruz de Ferro in sehr verschiedenen Formen. Also zum einen sind Menschen dort, die einfach nur ein Foto machen von diesem Steinberg und dem Kreuz und gehen weiter. Andere wiederum bleiben dort, legen einen Stein ab und sind dann auch wieder auf dem Weg. Und dann gibt es Pilger, die sich dort etwas länger festsetzen. Zu denen gehöre ich. Also ich war meistens mindestens eine Stunde dort, habe mich hingesetzt, habe mich auch neben das Kreuz gesetzt und beobachtet, was andere Pilger dort so machen. Ich habe aber natürlich auch selber meine Steine abgelegt und habe das auch versucht, in einem entsprechenden Rahmen zu machen. Also mir Zeit zu nehmen, das auch ich sag jetzt mal, ein bisschen zu zelebrieren. Jetzt nicht einfach nur den Stein abzulegen, sondern das ja ein bisschen mit Anstand zu tun, dem Anlass angemessen. Darüber nochmal ein bisschen nachzudenken. Und ich habe zum Beispiel auch einmal einen Stein wieder mitgenommen, den ich eigentlich vorhatte, dort hinzulegen. Aber ich habe mich dann auf dem Weg zum Cruz de Ferro entschieden, mich dieser Sache nochmal anzunehmen und das nicht einfach abzulegen und zu sagen, das Problem in Anführungsstrichen möchte ich gerne loswerden. Und wann immer ich mir zum Beispiel auch in meinem Hörbuch Aufnahmen von diesem Tag dort anhöre, als ich dort war und die Steine abgelegt habe an diesem Cruz de Ferro, merke ich auch, wie ich rede auf einmal ganz anders. Ich bin von der Stimme her in einer ganz anderen Situation, viel tiefer und ruhiger und manchmal flüstere ich fast bloß noch. Das ist schon alles, dieser Ort macht was mit einem. Also mit mir allemal, und ich habe es von vielen anderen gehört, die auch sagen, Cruz de Ferro ist ein wichtiger Ort, der einen nachhaltig beeindruckt.
Die Souvenire.
Naja, das ist wie inzwischen wie überall. Da, wo es viele Menschen gibt, vor allem auch viele Touristen, in dem Falle sind es Pilger, aber auch Pilger sind natürlich irgendwo Touristen, gibt es natürlich auch an jeder Ecke Verkaufsstände, die einem alles Mögliche anbieten. Ob das Schlüsselanhänger sind oder T-Shirts, Socken oder auch die klassische Muschel als Mitbringsel für zu Hause oder den gelben Pfeil als Kuli oder sonst irgendwas. Ihr habt da schon alles gesehen, bis hin zu den Simpsons, die als Pilger verkleidet sind auf einem T-Shirt. Da gibt's natürlich alles. Und wer das möchte, kann natürlich gerne sich nach Hause ein Präsent mitnehmen. Ich habe es am Anfang nicht gemacht, und bei einem meiner letzten Wege habe ich dann aber mal in einer kleinen Kapelle einen Rosenkranz gekauft. Den habe ich für meine Familie mitgebracht, und das war für mich ein sehr schönes, passendes Souvenir von diesem Jakobsweg. Und kurz bevor ich abgefahren bin von Santiago, hat es mich dann doch noch gepackt. Ich habe immer drüber gelächelt, aber ich habe es dann mitgenommen und ich habe mich sehr gefreut, bis heute freue ich mich immer darüber, denn auf dem Jakobsweg sieht man ja immer wieder die Monolithen, also diese Wegweiser aus Stein, die immer die Jakobsmuschel als Symbol in sich tragen, sodass man weiß, hier ist man richtig auf diesem Weg. Und die sind im Original natürlich irgendwie einen Meter hoch, und man kann sie aber in Santiago auch ein bisschen kleiner kaufen. Mein Monolith ist ca. 10 cm und steht bei mir auf dem Schreibtisch, und wann immer ich drauf gucke, dann bin ich froh, dass ich diesem kleinen touristischen Zwang, mir doch mal ein Souvenir zu kaufen, einfach nachgegangen bin, und bin sehr happy darüber, weil so bleibt der Camino auch sehr aktiv, auch mal während der Arbeit in Erinnerung.
Was muss ich sonst noch wissen?
Gehen wir mal die praktischen Sachen noch durch, die auch oft gefragt werden. Wie ist das mit dem Geld? Wie viel Geld hast du mitgenommen? Um für den ganzen Camino vorher mal so durchzurechnen, wie viel man in etwa ausgeben wird, habe ich mal eine schöne Zahl gelesen von ca. 30 Euro am Tag. Bedingung: man schläft in einer Herberge. Dann kommt man mit 30 Euro am Tag eigentlich ganz gut hin. Viele brauchen weniger, manche ein bisschen mehr. Je nachdem, wenn man jetzt sagt, ich möchte nicht in einer Herberge schlafen, braucht man natürlich ein bisschen mehr Kohle, ist klar. Aber 30 Euro ist am Tag ein guter Richtwert. So, ich habe mir persönlich immer so 200, 250 Euro hatte ich in der Regel dabei. Wenn ich so unter 100 gekommen bin, habe ich mich dann wieder mal nach einem Geldautomaten umgesehen. Und die gab es auf meinem Weg, also egal wo ich war, eigentlich regelmäßig. Also ich hatte nie Probleme, irgendwo Geld abzuheben. Die Infrastruktur ist da natürlich auch entsprechend gut. Man läuft ja jetzt auch nicht durch die Wüste. Und das ist auch, was auch immer wieder gefragt wird, wie ist es mit Apotheken, wenn man mal Medikamente braucht oder wenn einem irgendwie nicht gut ist. Also auch das aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn es eins auf dem Camino sehr häufig gibt, dann sind es tatsächlich die Pharmacia, die Apotheken, die sieht man überall. Das grüne Kreuz, das immer leuchtet, oben über dem Laden, das sieht man schon aus der Ferne. Und ich war mit einer Krankenschwester eine Weile auf dem Jakobsweg, die hat immer sich sehr gewundert, wie günstig Medikamente oder auch mal Verbände in Spanien in der Apotheke im Vergleich zu Deutschland sind. Also man muss sich vorab nicht mit allem immer komplett eindecken. Vielleicht sorgt man für eine Grundausstattung, dass man ein paar Ibuprofen dabei hat, seine eigenen Medikamente, die man braucht natürlich, aber ansonsten sind, glaube ich, Blasenpflaster schon mit das Wichtigste. Alles andere kriegst du auch vor Ort. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ich bin zum Beispiel auch mal krank geworden. Mich hat es mal mit einer Angina für ein paar Tage ausgenockt. Und da bin ich auch zu einer spanischen Ärztin gegangen und auch das war alles relativ entspannt. Ich musste einen Patientenbogen ausfüllen, das stand dort auch in mehreren Sprachen, sodass ich mit Englisch ganz gut vorankam. Und dann habe ich mir vorher einfach mein Symptom schon mal übersetzt. Also mein Spanisch ist nicht so sonderlich gut, ich komme so halbwegs klar, aber für einen Arzt reicht es bei weitem nicht aus. Deswegen habe ich vorher gegoogelt, was es heißt. Ich habe Halsschmerzen und das ist vielleicht eine Angina, weil ich hatte das öfter schon mal. Und dann habe ich ihr das einfach nur gezeigt. Sie hat es auch relativ schnell gesehen, hat genickt, hat mir einen Zettel zugeschoben. Das war das Rezept. Damit bin ich in die nächste Pharmacia gegangen, habe meine Medikamente abgeholt, habe die genommen und bin sofort in einen komatösen Tiefschlaf gefallen, der mich gleich mal über 6 oder 7 Stunden wirklich ausgenockt hat. Und danach ging es mir schon deutlich besser. Ich habe dann noch 1-2 Tage ruhig verbracht und bin dann langsam wieder losgegangen. Aber ich habe gemerkt, das war unterwegs auch kein Problem. Und man hört ja auch von anderen Pilgern, die auch mal ins Krankenhaus mussten, weil sie sich beim Laufen richtig verletzt hatten. Auch das ist natürlich dort unterwegs kein Problem. Die Leute laufen diesen Weg schon seit über 1000 Jahren. Ist an sowas gewöhnt und man hat sich da natürlich auch entsprechend vorbereitet. Ich hoffe natürlich, dass du all das nicht brauchst, dass du gesund über den Camino kommst und dass du dann irgendwann mal am Ende der Reise ankommst in
Santiago de Compostela.
Es gibt eine ganze Menge Menschen, die kommen in Santiago an, gehen in die Pilgermesse und planen dann eigentlich schon wieder, wie sie weitergehen, zum Beispiel noch bis nach Finisterre, ans Ende der Welt, bis an die Küste oder nach Muschia. Die Möglichkeiten gibt es, machen sehr viele Leute. Für mich persönlich war tatsächlich der Weg in Santiago de Compostela immer beendet. Das war das Ziel. Alle Kilometerzähler richten sich immer auf Santiago aus. Auch wenn in Finisterre nochmal ein 0-Kilometer-Stein steht, theoretisch müsste er an der Kathedrale stehen. Dorthin wird in der Regel immer gerechnet. Und für mich ist Santiago de Compostela eine Stadt, die auch eine ganz besondere Energie hat. Und das sagt jemand, der nicht großartig esoterisch veranlagt ist. Es ist schwer zu beschreiben. Du musst dir vorstellen, wenn du in Santiago ankommst, musst du natürlich erst noch ein paar Kilometer in die Stadt laufen. Also das Ortseingangsschild heißt noch nicht, dass du es geschafft hast. Dann bist du in Santiago, ja, aber du bist noch nicht an der Kathedrale. Dahin geht's und die liegt sehr zentral. Und somit hast du noch ein paar Kilometer auf der Uhr, hast noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, die du laufen musst. Und dann kommst du irgendwann an, läufst durch die kleineren Gassen der Stadt, durch einen Torbogen und dann auf einmal stehst du auf einem großen Platz. Und dann, so war es bei mir damals, ich habe mir vorher nicht angesehen, wie es aussieht. Ich habe mir vorher nicht angeguckt, nicht gegoogelt, wie die Kathedrale aussieht. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann mach's auch nicht. Das ist dann wirklich auch spannend, weil ich habe mich dann auf diesem Platz umgesehen, sehe viele schöne Häuser, das große schicke Hotel, das Parador auf der rechten Seite. Und auf einmal dreht man sich so nach links und dann sieht man, wie die große Kathedrale neben einem steht. Na, sie thront richtig neben einem. Also ich habe in den Wochen davor lange kein so großes Gebäude so nah erlebt. Ich habe mich fast ein bisschen erschrocken, mich dann aber auch gefreut, weil dann ist man dort, dann hat man es geschafft. Dahin hat man hingearbeitet, immer Richtung Kathedrale und jetzt auf einmal stehst du da. Bis da hast du es geschafft. Und das ist ein seltsames Gefühl, ein völlig ungewohntes Gefühl. Ich habe das in den Kilometern davor schon gemerkt. Gerade wenn man eine gute Zeit auf dem Weg hatte, was ich immer hatte, dann ist es in den Kilometern davor natürlich die Vorfreude. Gleich hat man es geschafft, gleich ist man da. Klar, auf ein Ziel freut man sich immer. Aber gleichzeitig heißt das natürlich auch, jetzt ist es vorbei. Das war's mit dem Camino. Jetzt mit den letzten Metern ist dann wirklich auch Schluss. okay, wenn du noch sagst, du gehst noch weiter nach Finisterre oder nach Moschia, dann hast du noch mal 2-3 Tage vor dir, aber selbst dann ist halt dort dann Schluss. Also der Punkt kommt so oder so. Und ich finde, der Platz vor der Kathedrale in Santiago ist genau der Ort, an dem das sehr viele Leute realisieren, indem sie es merken, indem sie es spüren, in denen auch die Emotionen aus einem herausbrechen. Also gerade wenn ich das erzähle, habe ich schon wieder glasige Augen. Weil ich, wenn ich an Santiago denke, denke ich immer an diesen Platz vor der Kathedrale. Und das, was ich sehr häufig gemacht habe, ist zum einen noch ein paar Tage in Santiago zu bleiben und mindestens einmal am Tag mich einfach auf diesen Platz zu setzen, an die Seite und zu beobachten, wie andere Pilger ankommen. Das sind Emotionen. Das sind Emotionen und die sieht man und die spürt man auch sofort. Und ich hatte immer das Gefühl, ich kann es leider nicht wirklich anders beschreiben, aber da reichen meine Worte nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass in Santiago einfach immer alles gut war. Ich habe in Santiago nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe dort immer nur Menschen erlebt, die glücklich waren, dass sie es geschafft haben, die zu Hause angerufen haben, die gesagt haben, Mama, Papa, ich habe es geschafft. Das habe ich mir so viele Jahre vorgenommen. Und jetzt, gerade eben in dieser Minute, bin ich angekommen. Da fallen sich Menschen um die Arme, die das selber vielleicht gar nicht gedacht hätten, dass sie es überhaupt schaffen. So viele Leute starten diesen Jakobsweg und haben natürlich auch vorher die Sorge, kann ich das? Schaffe ich das? Und selbst wenn ich noch so fit bin, klappt alles, geht alles gut, bleibe ich gesund auf dem Weg. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und dort anzukommen, ist eines der besten Gefühle, die ich kenne. Und deswegen empfehle ich auch tatsächlich immer noch ein bisschen in Santiago zu bleiben und nicht gleich wieder die Weiterreise zu planen. Oder auch von vornherein zu sagen, ich plane meinen Jakobsweg sehr eng. Ich brauche 32 Tage für den Camino Frances und dann komme ich an und dann am 33. Tag reise ich wieder ab. Es ist immer ein bisschen schade, gerade dann, wenn es eben einem auf einmal dann doch besser gefällt. Stell dir vor, du magst es dort, du magst die Stadt, du liebst die kleinen Gassen, die Altstadt, die überschaubar ist. Und du merkst, das ist irgendwie hier schön, hier fühle ich mich wohl, hier würde ich gerne noch ein bisschen bleiben. Abgesehen davon, klar, das ist das Ende vom Jakobsweg. Jetzt brauche ich auch, ehrlich gesagt, noch mal ein paar Tage für mich. Auch wenn ich viel alleine unterwegs war. Aber jetzt beginnt ja der Moment, da denke ich nach über das, was ich erlebt habe. Da lese ich vielleicht noch mal in mein Tagebuch ein bisschen hin und her. Ich gucke mir noch mal Fotos an. Also jetzt fängt man an, ein paar Sachen zu verdauen. Jetzt setzt sich, also dort setzt sich langsam aber sicher alles. Man kommt einfach zur Ruhe. Und das Gefühl würde ich dir sehr gerne wünschen, dass du das dort vor Ort auch hast. Und mal ganz abgesehen davon, diese kleine, wirklich beschauliche Altstadt, die ist wirklich nicht groß. Man kann dort schön von A nach B bummeln. Man kann sich auch wunderbar mal verlaufen in Santiago. Das geht mir heute noch so, obwohl ich schon sehr häufig dort war. Was mich immer wieder begeistert hat, war, dass du dort einfach Hinz und Kunz wieder triffst. Also du warst einige Wochen auf dem Camino und es gab immer wieder auch mal die Begegnung mit Menschen, die schön waren, aber die man nie wieder gesehen hat, die einfach schneller gewesen sind als man selber oder die vielleicht einfach nur immer eine Herberge vor dir übernachtet haben, aber du hast sie dann einfach eben über Wochen nicht mehr gesehen. Ihr werdet euch in Santiago wiedersehen. Das kann man fast versprechen, weil dort treffen sich alle wieder. Man sitzt abends in den Bars, in den Restaurants, oft ja auch draußen, gerade in den Sommermonaten natürlich. Und dann ist das so, man läuft dort einfach durch die Altstadt und wird gerufen, hier, hey Markus, Markus. Und dann geht man zu denen und unterhält man sich hier. Dann hat man vielleicht mit einer anderen Person schon mal die Nummern getauscht vorab, sodass man sich auch nochmal verabreden kann und auch andere Leute fragen kann, andere Pilger, wie war es denn für dich? Was hast du noch erlebt? Erzähl mal, wie geht's dir? Ich möchte diese Erfahrung nicht missen. Die ist mit einer der wichtigsten vom ganzen Weg. Santiago de Compostela. Und dazu gehört auch der Besuch der Pilgermesse. Und auch hier spielt es wieder keine Rolle, ob du jetzt religiös bist oder nicht. Denn mit ein bisschen Glück wirst du bei der Pilgermesse das Bota Fumero sehen. Und das Bota Fumero ist ein Weihrauchfass, das für meine Begriffe überdimensional groß ist. Einen guten 1,50 Meter ist es groß, wiegt über 60 Kilo, also deutlich größer, als man es sonst aus einer Kirche, aus einem Gottesdienst kennt. Und dieses Bota Fumero wird durch das Kirchenschiff geschwungen. Und zwar 60 Meter in einem Radius, schön oben an der Decke. Und es verteilt dabei den Weihrauch in der ganzen Kirche. Und das war ursprünglich auch einmal der Sinn, denn früher im Mittelalter haben die Pilger auch häufig in der Kathedrale übernachtet und hatten nicht die Chance, so wie heute, einfach abends nochmal duschen zu gehen. Deswegen roch es manchmal sehr streng. Und immer wenn das der Fall war, dann hat man das Bota Fumero geholt und hat mit dem Weihrauch, so liest man es, den Gestank der Pilger vertrieben. Heute braucht es nicht schlecht zu riechen. Immer wieder wird das Bota Fumero in der Pilgermesse eingesetzt. Es gehört oft schon mit dazu. Und es klingt dann auch ganz toll. Ich kann es mal einspielen. Auch das gibt es in meinem Hörbuch nochmal zu hören. Eine Nonne singt und das Fass schwingt währenddessen durch die Kathedrale. Da gibt es dann am Ende, weil das ist schon eine Vorführung, ein Event, wenn dieses Fass geschwungen wird, das Bota Fumero, und vor allem am Ende, wenn es dann immer weniger schwingt. Vorher ziehen es ja 6 oder 7 Mönche, sorgen dafür, dass dieses Bota Fumero auch so richtig schön im hohen Bogen durch die ganze Kirche schwingt, und irgendwann muss man es ja wieder einfangen, da hört man auf, und dann gibt es am Ende einen Mönch, der das Fass wieder sozusagen einfängt und zur Ruhe bringt. Und danach gibt es auch immer den Applaus. Ich habe auch schon Pfarrer gesehen, die vorne während des Gottesdienstes stehen, die Messe mithalten. Da kommen dann immer sehr viele Pfarrer aus verschiedenen Ländern auch zusammen, eben alle, die gerade auch unterwegs sind, die dann selber das Handy auch ziehen während des Gottesdienstes und das mitzufilmen. Es ist auch ein Highlight und gehört zu einem Pilgergottesdienst mit dazu für mich. Also, jetzt habe ich ganz schön viel erzählt, aber ich hoffe, das hat dich nicht gelangweilt, sondern nicht bloß halbwegs unterhalten, sondern dir vielleicht auch ein bisschen geholfen, vielleicht auch hier und da eine Angst genommen. Ich sage es immer wieder gerne, dieser Podcast ist ja überhaupt keine Einbahnstraße. Auch wenn ich gerade erzähle, du kannst mir auch gerne schreiben. Du kannst mir deine Fragen schicken, wenn du das möchtest. Du kannst ja gerne das Hörbuch auch anhören von mir. Das komplette Hörbuch findest du auf www.jakobsweg-hörbuch.de über die Internetseite. Das ist meine, da kannst du mir natürlich auch eine Mail schicken, kannst du mir schreiben. Und natürlich gerne auch über Instagram zum Beispiel, da habe ich auch einen Kanal. Camino_Markus mit C. Findest du auch nochmal alles in der Beschreibung verlinkt. Dann vielen Dank fürs Zuhören für heute und dann wünsche ich dir alles Gute, buon camino und bis zum nächsten Mal.